Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Yassas, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Yassas an uns Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 75. Heute ist es ein Architektur-Podcast, das kommt mir sehr zu Pass.
Ein Architektur, ach du HG. Wir hatten ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Penta-Radio zu Software-Architektur. Damit datiere ich das jetzt gleich mal wieder, wann die Aufzeichnung ist. Ich kann es sogar noch besser datieren. Das ist hier heute unser erstes Treffen, nachdem ich meine Grippe überstanden habe. Wir sind hier am letzten Ende der Erkältungswelle im Winter 2024, 2025. Und ich glaube, wann kommt das hier raus?
Das habe ich vorhin gesehen, ja, aber mir nicht gemerkt.
In der ersten Julihälfte. Das wird dann ein ganz anderes Wetter sein um die Zeit. Aber man hört mir hier noch an, dass ich ein bisschen angeschlagen bin mit der Stimme, weil es soll schon irgendwie funktionieren. Muss vielleicht ein paar Huster rausschneiden.
Den lasse ich drin.
Genau, Manu, du kannst doch nicht acknowledgen, dass ich hier huste. Das ist doch, ich hab's extra für dich schön abisoliert, dass du es schön schneiden kannst und dann machst du so einen Quatsch. Naja, gut. Also die Podcast-Architektur ist auf jeden Fall heute im Eimer. Nee, wir reden heute nicht wie im Penta-Radio über Software-Architektur, wir gehen eine Ebene runter und zwar auf die Prozessor-Architektur. Und das ist ein Rückbezug, der geht ja fast 4 Jahre zurück. Im November 2021 hatten wir damals über Programmsteuerung im Prozessor gesprochen in Folge 11. Und damals hatte ich so ein bisschen grundsätzlich beschrieben, wie Maschinensprache aussieht. Das würde ich für heute gerne voraussetzen, wenn man nicht mit dem Thema sowieso schon vertraut ist, sei damit der Referenzpunkt gegeben. Das ist eine Folge, auf die wir Bezug nehmen werden, damit wir nicht nochmal von Null einführen, was Maschinensprache eigentlich ist. Aber ja, ganz im Grundsatz, Maschinensprache ist das, was dann der Prozessor tatsächlich ausführen kann. Also man schreibt zwar als Programmierer in irgendeiner Form Programmcode auf und schreibt da zum Beispiel solche Sachen rein wie A ist gleich B plus C und dann, oder man hat vielleicht auch ein bisschen besseren Namen dafür als einfach nur A, B und C für irgendwelche Variablen, mit denen da gearbeitet wird im Programmcode. Und diese Befehle, wie man sie in der Programmiersprache aufschreibt, sind nicht direkt das, was der Prozessor ausführt. Das ist eine Lehre, die man relativ früh gezogen hat in der Entwicklung der Informatik, in der Entwicklung von Computersystemen als solchen, dass man diese Sachen voneinander trennen möchte, dass Programmiersprachen möglichst eine Sache sind, die zum Beispiel neu entwickelt werden kann, auch unabhängig davon, ob neue Prozessoren entwickelt werden. Und andererseits halt auch, dass alte Programme, die in bestimmten Programmiersprachen geschrieben sind, auch auf neuen Prozessoren verwendet werden können, indem eine Übersetzung in eben diese Maschinensprache stattfindet, die der Prozessor verwendet. Und die ist auch allgemein mehr darauf ausgelegt, effizient ausgeführt werden zu können, als für den Programmierer besonders ergonomisch zu sein. Das alles, diesen ganzen grundsätzlichen Übersetzungsprozess hatten wir auch schon mal besprochen in Folge 33 und 34, Programmiersprachen und Compilerbau. Wir haben heute zumindest am Anfang ja mal wieder die Rückreferenzen drin. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man so eine Maschinensprache hat, ja, was sind Designziele, die man da eventuell mit erreichen möchte? Wie gestaltet man so etwas? Und eben der Begriff dafür ist dieses, was hier schon im Titel drin steht, die Prozessorarchitektur, genauer gesagt die Befehlssatzarchitektur, im Englischen Instruction Set Architecture oder kurz ISA. Eventuell werde ich auch diese Abkürzung ISA einfach verwenden, weil das ja die Sache kompakter macht, als ständig Prozessorarchitektur zu sagen. Aber es ist eben genau das, die Maschinensprache halt besteht aus bestimmten Befehlen und der Satz von möglichen Befehlen, quasi die Grammatik oder auch das Vokabular von dieser Maschinensprache ist eben, was die Befehlssatzarchitektur, also die ISA, beschreibt. Ich glaube, die meisten von diesen ISA-Namen, zumindest die relevanten, haben Leute auch schon mal gehört. So, wer so ein bisschen sich mit Technologie befasst, da muss man nicht unbedingt Programmierer sein, um das zu wissen. Zum Beispiel klassischerweise x86 ist eine ISA, die man kennt. Hier das Gerät, vor dem ich jetzt hier gerade sitze und wo das Mikrofon angeschlossen ist, dass ich reinrede, ist ein x86-PC. Die allerersten Prozessoren, die x86-Befehlssatz verwendet haben, waren die 8086-Prozessoren von Intel. Größenordnung 1970, 1971, das kriegen wir raus, wenn ich hier den richtigen Tab finde, um kurz nach 8086 zu suchen. 1978 ist der 8086 rausgekommen. Und im Prinzip seitdem gibt es eine durchgehende Linie von Abwärtskompatibilität bis heute von im Prinzip allen Prozessoren, die Intel herstellt und dann die auch von AMD unter Lizenz gefertigt werden. Also AMD hat nicht eine Lizenz für die Intel-Prozessoren, aber für diese Befehlssatzarchitektur, für die ISA, haben sie eine Lizenz. Also Intel, AMD sind heutzutage, soweit ich weiß, die einzigen Firmen, die noch x86-Prozessoren herstellen. Wie gesagt, Intel hat die, beziehungsweise teilweise Intel, teilweise AMD haben die entsprechenden geistigen Eigentumsrechte daran, an den verschiedenen Aspekten der ISA. Früher hat auch mal VIA x86-Prozessoren hergestellt. Ich glaube, die gibt es aber schon länger nicht mehr. Entweder gibt es die ganze Firma nicht mehr oder zumindest diese Prozessoren. Also ich habe zumindest seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, dass das noch in irgendeiner Form irgendwo zum Einsatz kommt. Aber natürlich, das soll jetzt nicht heißen, dass Intel, AMD die einzigen Firmen auf der Welt sind, die Prozessoren herstellen. Sie sind die einzigen Firmen, die x86-Prozessoren herstellen und die kommen, wie gesagt, in PCs zum Einsatz, in Notebooks, in Servern, im Rechenzentrum mit einer sehr großen Mehrheit. Bei Supercomputern habe ich hier auch verlinkt, hat sich eine Dominanz eingestellt von x86, da können wir hier mal gucken. Dieses Bild, was hier verlinkt ist unter dem Wort Supercomputer, kannst du ja mal raufklicken. Ich weiß nicht, ob du das in der Vorbereitung schon mal getan hattest.
Ich habe das jetzt gerade.
Und man kann hier so sehen, wie verschiedene ISA, verschiedene Prozessorarchitekturen repräsentiert sind in der sogenannten Top 500 Liste. Das sind immer die, es ist eine jährlich rausgegebene Liste, die die 500 stärksten Supercomputer der Welt enthält. Also was halt so in Forschungseinrichtungen und so weiter an Großcomputern aufgebaut wird, um dann solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel Wettermodelle zu rechnen oder allgemein wissenschaftliche Simulationen. Ich weiß nicht, naja, ob man darauf heutzutage auch KI-Modelle trainieren würde, ist wahrscheinlich weniger so der Fall. Oder zumindest würde nicht formal diese Liste aufgenommen werden. Der dargestellte Zeitraum ist hier 1993 bis 2020 und man sieht so in den 90ern und in den frühen 2000er Jahren so eine richtig bunte Mischung aus verschiedenen Architekturen, irgendwie so etwa 30, die hier so irgendeiner Form vorkommen. Und dann im Jahr 2004 beginnt, kommt dann x86 rein von der Seite, insbesondere x86-64, also die 64-Bit-Variante von dieser ISA. Und übernimmt dann hier relativ schnell, kommt in relativ schnell eine große Dominanz rein. Also schon 5 Jahre später ist hier der quasi Marktanteil von Intel-Prozessoren bei Supercomputern auf 80% angestiegen in dieser Top-500-Liste und hat sich dann da so etwas stabilisiert über die Jahre. Also man sieht ja noch so ein paar andere Einträge. Was ist das eigentlich hier? Das sind die grünen Sterne, ist Power, also eine Prozessorfamilie von IBM, die wir für ihre Spark. Mainframes hauptsächlich verwendet haben.
Ach nee, Spark ist früher.
Hier diese blau mit Kringeln.
Itanium ist das.
Ach ja, Itanium. Ja, das war mal so ein Versuch von Intel, eine neue ISA zu wagen. Also man kann durchaus auch sagen, mit den x86-Prozessoren ist Intel auch so ein bisschen in der Design-Sackgasse drin, je nachdem, wie man es sieht, aus der sie nicht so richtig rauskommen, weil natürlich der Wert von den x86-Prozessoren ist, dass die halt die ganzen bestehenden x86-Programme unterstützen. Aber halt, ja, man hat halt dadurch auch alle Probleme, die mit Abwärtskompatibilität kommen. Man muss halt diesen ganzen Quatsch, der schon in x86 drin ist, für alle Zeiten weiter unterstützen. Das schränkt die Möglichkeiten ein, die man hat als Designer eines x86-Prozessors, dass man diesen ganzen großen Befehlssatz mitschleifen muss. Darauf werden wir später nochmal genauer eingehen. Und das Itanium war so, ja, um die Jahrtausendwende herum der Versuch von Intel, eine neue Architektur zu bauen. Die habe ich aber gar nicht in meine Liste von relevanten ISAs reingenommen. Das ist dann ja relativ schnell wieder in der Obskurität versunken und wurde dann eine Weile noch von Intel weitergetrieben. Also man konnte halt diese Prozessoren, die dafür mal designt wurden, noch weiterkaufen. Aber ich glaube jetzt 2020 oder so wurde das wirklich endgültig eingestellt. Also diese Systeme werden jetzt ja auslaufen. Und ich glaube, wenn ich das hier so richtig sehe, ist es hier auch schon ausgelaufen. Naja, also auf jeden Fall, x86 hat eine große Dominanz, gerade auch in diesem Supercomputerumfeld, im Serverbereich, wie gesagt, in Rechenzentren, ist fast alles x86. Und was nicht x86 ist, ist dann die zweite große ISA, die heute relevant ist und die wahrscheinlich alle schon mal in irgendeiner Form gehört haben, nämlich ARM. ARM ist eine Abkürzung für, ich glaube, Acorn Risk Machine, also Acorn, also auf Deutsch das Wort Eichel, wie die Samen, der Samen des Eichenbaums. Im Englischen Acorn ist ein Name einer Computerfirma, die jetzt mittlerweile nur noch ARM heißt, weil das ist halt das wesentliche Produkt, was die heutzutage haben, diese ISA zu besitzen und dafür Lizenzen rauszugeben und diese ISA auch weiterzuentwickeln. Und ARM-Prozessoren haben eine große Verbreitung erfahren, ja, so insbesondere seit den späten 2000, frühen dann 2010er Jahren, dadurch, dass sie in Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen. Seit 2020 haben auch Apple Macs umgestellt von x86 auf ARM und auf solche Einplatinencomputer wie Raspberry Pi, die so in die sich so an Bastler oder an Künstler, Maker und so weiter richten, sind auch meistens auf ARM basiert, wenn es nicht, es gibt so ein paar, die x86 sind, aber die meisten davon sind auf ARM. Und das ist im Prinzip ja das Feld, wo man auf den Geräten dann irgendwie Android laufen lässt und iOS oder halt auch Linux, wenn es sowas wie ein Raspberry Pi ist. Oder auch vielleicht, ja, auf manchen Smartphones läuft auch Linux, aber die Hardware-Unterstützung ist da bei Android weiter ausgeprägt als bei Linux. Und ARM, werden wir dann noch gleich ein bisschen beschreiben, wie das tatsächlich dazu kommt. Aber ARM hat sich herausgestellt als eine bessere Wahl für Geräte, wo Energieeffizienz besonders relevant ist als x86. Und insbesondere auch diese Kompaktheit. Es ist nicht ganz so historisch überladen, wie das bei x86 der Fall ist. Und es sind bestimmt die Designentscheidungen getroffen worden. Wie gesagt, das können wir gleich noch besprechen. Es gibt noch so ein paar andere Spieler. Wenn man jetzt hier auf diese Grafik mit den Supercomputern geguckt hat, sieht man eben, es gibt ganz viele verschiedene ISAs. Was vielleicht noch so relevant ist, wenn man so im Embedded-Bereich unterwegs ist, also wenn man quasi noch eine Stufe kleiner ist als Smartphones oder Tablets und vielleicht sowas hat wie die winzig kleinen Chips, die in Glühbirnen oder in smarten Lichtschaltern und sowas verbaut sind. Wenn man in solcher Größenordnung unterwegs ist im Embedded-Bereich, dann hat man solche Architekturen wie AVR oder MIPS, ISAs, die nochmal darauf ausgelegt sind, kompakter zu sein oder die einfach sich seit den 90ern, 2000er Jahren nicht groß weiterentwickelt haben und dann durch Miniaturisierung dementsprechend sich heutzutage dafür eignen, war natürlich ja was in den 90er Jahren irgendwie ein normal großer Prozessor, das ist heutzutage irgendwie ein kleines Sandkorn oder so. Einfach dadurch, wie sich die Herstellungsmethoden für Prozessoren weiterentwickelt haben. Das haben wir auch schon mal irgendwann besprochen, ich glaube in der Energieeffizienzfolge, Folge 26, wie sehr die Miniaturisierung dabei geholfen hat, dass das alles energieeffizienter und einfacher zu produzieren geht, zu geringeren Stückpreisen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, hier Hochleistungsrechner hatte ich hier noch geschrieben, neben x86 ja noch Power und Spark und sowas ist noch, ich weiß gar nicht mal, wie sehr relevant das noch ist. Ich glaube, Power ist eine ISA von IBM, also mit denen IBM ihre eigenen Prozessoren damals gefertigt hat oder ich glaube jetzt auch immer noch fertigt. Insbesondere, als man solche IBM Mainframes kauft, also halt ja die Großrechner, die IBM anbietet, mit denen sie in den 60er, 70er Jahren so richtig groß geworden sind und wir hatten ja auch neulich erst beschrieben, das System 360, was unter Fred Brooks entwickelt wurde, als wir über den Mythical Man Month gesprochen haben. In ja der letzten Folge, eigentlich vor dieser hier, war das der Teil 2 davon. Diese Architekturen, ja, haben auch noch eine Relevanz, eben halt dadurch, dass solche Systeme einfach noch im Einsatz sind. Ich hatte auch bei Itanium gesagt, das war mal im Prinzip Anfang der 2000er kurz irgendwie relevant und war irgendwie, sah nach was aus, was vielleicht was werden könnte, hat sich dann einfach nicht herausgestellt als was, was die Leute tatsächlich haben wollen, aber es wurde trotzdem bis 2020 irgendwie weiter produziert. Einfach, ja, weil es halt schon bestehende Systeme gab und die unterstützt werden mussten in irgendeiner Form. Mhm. Also ja, ich glaube auch Power-Prozessoren waren auch die in der PlayStation 3 drinne waren. Es gab mal ja auch so eine gewisse Phase, wo relativ kuriose ISAs zum Einsatz kamen in Spielekonsolen, weil das im Prinzip so ein Moment war, wo man immer sofort hinreichenden Skaleneffekt hat, wenn sich jetzt ein Konsolenhersteller entschieden hat, für eine bestimmte Konsole zum Beispiel einen MIPS-Prozessor zu verwenden oder sowas, ist es gar nicht so ein großes Problem, dass diese entsprechenden ISAs vielleicht nicht so verbreitet sind, sondern einfach dadurch, dass dieser Hersteller sich entscheidet, in unsere Konsole kommt jetzt dieser MIPS-Prozessor rein, werden dadurch einfach davon jetzt 10 Millionen Stück bestellt, weil es einfach so viele von diesen Konsolen dann gibt. Ich sehe auch, ja, tatsächlich, das ist auf Power-PC, also wie Power damals hieß, basierend diese Cell-Prozessoren, die in PlayStation 3 verbaut waren. Mhm.
Ja.
Ich glaube auch Nintendo hatte eine Weile noch MIPS und so verwendet. Die sind mittlerweile mit der Switch sind sie dann auf ARM gewechselt, weil natürlich das Argument jetzt wieder andersrum gedreht werden kann. ARM-Prozessoren für sowas wie Smartphones und Tablets sind einfach dermaßen breit verfügbar am Markt und dermaßen ausentwickelt, dass man da relativ günstig das als Komponenten bekommen kann. Und man profitiert halt auch davon, dass es schon alle mögliche Software für ARM gibt, dass wenn jetzt zum Beispiel Nintendo halt sagt, wir kommen mit einer neuen Switch-Konsole raus und wir kommen jetzt dieses Jahr mit der Switch 2 raus, vielleicht ist sie sogar schon raus zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt.
Ja.
Einfach dadurch, dass es halt ARM-basiert ist, was ja in der vergangenen Switch halt auch schon verwendet wurde und was in Smartphones und Tablets zum Einsatz kommt, ist halt die Menge von Software, die es dafür schon gibt in dieser ISA, die damit auf jeden Fall so schon wie funktioniert in irgendeiner Form, ist dermaßen riesig, ja, dass es die Sache einfacher macht, sowas wie bestehende Spiele auf diese Plattform zu portieren und so weiter und so fort. Es gibt auch noch einige Neuentwicklungen, die ich hier mal flaggen möchte. Die eine Sache, ja, die, glaube ich, gerade im Open-Source-Bereich sehr wohlwollend betrachtet wird, ist RISC-V. Also geschrieben RISC wie R-I-S-C. Das ist ein Akronym, das werden wir gleich noch erklären, was es heißt. Und dann halt V wie, es wird aber 5 gelesen. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich RISC-5 ist. Ich wüsste jetzt nicht, dass es RISC 1 bis 4 gibt, aber das steht vielleicht, hätten wir vielleicht in dem Artikel lesen können. Vielleicht hätte das da gestanden. Oder es ist einfach nur irgendwie ein Kunstname, wer weiß. Das ist eine komplette Neuentwicklung einer ISA und insbesondere eine, die unter einer freien Lizenz verfügbar ist. Also diese Definition von der ISA, die kann man einfach so verwenden, ohne dafür Lizenzkosten zahlen zu müssen. Das heißt nicht, dass man hier einen schlüsselfertigen Prozessordesign bekommt. Man muss trotzdem sich halt noch ein Prozessordesign ausdenken. Aber zumindest für diese Befehlsatzarchitektur, für die ISA, muss man keine Lizenzgebühren an irgendjemanden zahlen, wie das bei ARM oder bei x86 der Fall wäre. Da kann man im Prinzip einfach mit loslegen. Und wenn man tatsächlich eine Firma ist, die die Kapazitäten hat, intern, hausintern selber Prozessoren zu entwerfen, dann ist das eine Möglichkeit, wie man Lizenzkosten sparen kann. Dementsprechend diese RISC V findet jetzt so langsam Verbreitung. Also es gibt jetzt mittlerweile tatsächlich auch irgendwie Notebook-Mainboards, zumindest von einzelnen Herstellern, die mal solche RISC V-Prozessoren enthalten. Die sind noch nicht so leistungsstark oder effizient wie x86 oder ARM-Prozessoren, aber zumindest ist das was, womit man ein System heutzutage fahren kann. Aber die größte Verbreitung, glaube ich, hat es bis jetzt erfahren für sowas wie Controller, die sich zum Beispiel in Festplatten befinden. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass im Prinzip ein PC so, ein ganzer PC dann am Ende so eine Verschachtelung von verschiedenen Computern ist, die miteinander reden und halt auch zum Beispiel eine Festplatte oder eine SSD, die hat nicht einfach nur irgendwie, das ist nicht einfach nur ein Speicherchip, der irgendwie Drähte nach außen hat, sondern da hängt auch nochmal ein Controller davor, also auch wiederum ein kleines Embedded-Computersystem, wie was ich vorhin meinte, Größenordnung smarte Glühbirne.
Ja.
Wo nochmal Logik drin ist, um die entsprechenden, in dem Fall dann SATA-Befehle, mit denen der Kern des PCs, also der Hauptprozessor, mit der Festplatte kommuniziert. Das macht er mit solchen SATA-Befehlen und die werden dann von diesem Controller tatsächlich umgesetzt in Lese- und Schreiboperationen auf dem tatsächlichen Speicherteil dieser Festplatte oder SSD. Und dieser Kram, der wird von den Festplattenherstellern durchaus auch in-house entwickelt und die haben das jetzt angefangen, schrittweise auch RISC-V und sowas im Einsatz zu bringen, eben um sich da Lizenzkosten zu sparen. Ich glaube auch zum Beispiel Nvidia hat auf ihren Grafikkarten mittlerweile zumindest Hilfsprozessoren, die mit RISC-V arbeiten. Also ja auch so Controller, die da irgendwo an der Seite liegen und sich um sowas wie einen Speicherbus oder sowas kümmern, die in RISC-V implementiert sind, um eben, wie gesagt, Lizenzkosten zu sparen. Die andere Sache, die auch in der Neuentwicklung ist, ist, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, LongArch von der Firma Longson, was ein chinesischer Hersteller von Prozessoren ist. Das ist ja sein gewisses Motiv bei all diesen Firmen, die ich vorher so genannt habe, dass das alles irgendwie entweder europäische oder US-Firmen sind, die Chip-Designs machen und die werden dann halt entweder auch in Fabs in Europa oder USA gefertigt oder halt in Fabs in Taiwan von TSMC und so weiter. Und die Chinesen natürlich haben Interesse daran, auch ihre eigene lokale Fertigungswertschöpfungskette aufzubauen und haben dementsprechend mit Longson auch eine Firma, die ihre eigenen Prozessoren entwirft. Das war lange Zeit basierend auf einer Erweiterung von dem MIPS ISA, den ich genannt hatte, der so ja auch aus den 80er, 90er Jahren stammt. Und jetzt seit einiger Zeit haben sie ihre eigene ISA. Seit 2015 hier hatten sie erst Long ISA und jetzt in 2021 Long Arch. Was dann ja so ein bisschen offenbar eine Mischung aus MIPS und RISC-V ist. Ja, also man sieht auch, wie sich diese ganzen Sachen so ein bisschen gegenseitig beeinflussen, weil natürlich man baut darauf auf, was andere schon gelernt haben an Lektionen und so weiter und so fort. Und ja, die haben im Prinzip dieselbe Motivation wie RISC-V halt für westliche Firmen, dass man da eben keine Lizenzkosten oder irgendwelche Probleme mit Patenten und so weiter hat. Das ist eine ISA, die die Chinesen einfach selber besitzen können, hundertprozentig. Also wahrscheinlich auch eine strategische Entwicklung, von der wir noch mehr sehen werden in den kommenden Jahren. Linux hat auf jeden Fall Unterstützung dafür. Aber ich habe noch kein LongArch-Gerät gesehen. Oder wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen, dass es eins war. Damit haben wir jetzt erstmal ganz viele Namen genannt. Warum ist jetzt eigentlich wichtig, irgendwie, welche ISA tatsächlich irgendwie bei dem Prozessor verwendet wird, den man hat? Ich habe es jetzt ein bisschen schon angesprochen, dass es so in so etwas wie Performance oder Energieeffizienz reinspielt. Aber ja, natürlich nominal geht es darum, wie der Prozessor, wie die CPU die Bits in einer ausführbaren Binärdatei zu interpretieren hat. Also eben diese kodierte Form von der Maschinensprache. Man kann, wenn man Maschinensprache irgendwo sieht, und ich glaube, wir haben hier auch, haben wir hier irgendwo Beispiele, wo man das nochmal sehen kann? Ich glaube, man hier dem Artikel Maschinensprache folgt, der in den Shownotes ganz oben verlinkt ist. Genau, da kann man hier ein Beispiel sehen. Man sieht hier, wie Programmcode in der Programmiersprache C aufgeschrieben ist und wie das dann übersetzt ist in x86 Maschinencode. Und man sieht halt hier, es gibt eine entsprechende, in der zweiten Spalte von dieser Tabelle, eine entsprechende Variante als Code, den man als Programmierer selber runterschreiben kann, was dann hier Assembler-Code heißt. wo man dann tatsächlich noch Befehle sehen kann. Also man kann hier im Wesentlichen MOV sehen, was ein Befehl ist, um Daten zwischen verschiedenen Speicherbereichen zu verschieben. Oder man kann hier Add sehen, um eine Addition zu machen und solche Sachen. Das ist halt hier noch in einer lesbaren Form. Aber was tatsächlich dann die CPU mehr ausführt, ist, was hier in der ersten Spalte steht, der Maschinencode, der hier in Hexadezimal dargestellt ist. Also da steht dann halt nicht, addiere das Register EAX zu dem Register, addiere das Register EDX zu dem Register EAX, sondern hier steht stattdessen 01D0. Und das sind halt die zwei Bytes, die dann da tatsächlich abgelegt werden. Das ist natürlich für einen Menschen nicht sehr handlich zu lesen. Deswegen hat man diese Umschrift im Assembler-Code dann als Hilfsinstrument. Aber ja, das ist natürlich, was die CPU dann sieht, was sie vorgesetzt bekommt und dann halt interpretiert. Und aus dieser Festlegung, wie dieser Maschinencode aussieht, folgen auch als Konsequenz bestimmte andere Eigenschaften des Prozessors. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eben, sehen wir hier in diesem Beispiel eben, dass hier gesagt wird, mit dem Maschinencode 01D0 kann man eben das Register EDX zu dem Register EAX addieren. Und da steckt ja schon die Information drin, dass es diese zwei Register überhaupt gibt. Für Register verweise ich übrigens auf die Speicherhierarchie-Folge, Folge 7, wo wir das erklärt haben. Ja, das sind quasi ein ganz kleines Stückchen Speicher, was im Prozessor selber drin ist, was dafür gedacht ist, Rechneroperationen zu ermöglichen. Und eben der Grund, dass das separat ist von dem normalen Arbeitsspeicher, ist eben, dass der sehr viel schneller zugreifbar ist, als wenn man in den Arbeitsspeicher reingehen muss. Also in den Arbeitsspeicher kann man auch relativ schnell zugreifen, aber das ist in der Größenordnung von Mikrosekunden. Auf dem CPU-Register kann man im Bereich Nanosekunden zugreifen, also wirklich innerhalb von einzelnen CPU-Takten, von denen es ja dann doch eine ganze Menge gibt. Wenn man so einen Prozessor hat mit vielleicht 3 Gigahertz, heißt das, man macht in einer Nanosekunde schon 3 CPU-Takte und da kann ja im Zweifelsfall viel passieren, oder man möchte ja auch gerne, dass viel passiert, damit das alles möglichst schnell ist. Also ja, für die Performance wäre es zum Beispiel hilfreich, wenn man irgendwie sehr viele von diesen Registern hat, wenn das irgendwie möglich ist. Und es ist auch im Zweifelsfall relevant, wie groß diese Dinger sind. Das ist ja auch eine Sache, die im Maschinencode kodiert ist, wenn man zum Beispiel so etwas sagt wie, ich möchte aus der folgenden Speicheradresse etwas auslesen und dann in ein Register reinschreiben, also aus dem Arbeitsspeicher in ein Register lesen oder andersrum von einem Register einen Wert nehmen und den im Arbeitsspeicher ablegen, also eine Speicheroperation, dann ist dadurch, wie dieser Befehl dann tatsächlich kodiert wird in Form von Bits, dann auch festgelegt, wie groß die Adressbreite ist von dieser Befehlsarchitektur. Also wenn dann halt zum Beispiel diese Befehle so formuliert sind, dass offensichtlicherweise Adressen als 64-Bit-Zahl reingegeben werden können, dann handelt es sich halt offenbar um eine 64-Bit-Architektur. Und ich erinnere mich auch, in irgendeiner vergangenen Folge haben wir schon mal ausführlich noch diskutiert anhand eines Hörerkommentars die Unterschiede zwischen Adressbreite und Datenbreite und so weiter. Ja. Aber das ist so, im Großen und Ganzen kann man sagen, ich vereinfache das hier wieder so ein bisschen, ne, damit das didaktisch sinnvoll ist, dass im Prinzip 64-Bit-Architektur, was jetzt ja nun bei x86 und bei ARM heutzutage weit verbreitet ist, bei x86 im Prinzip ja hundertprozentig verbreitet, nicht nur bei ARM, zumindest bei den Kategorien Smartphones und Tablets und so weiter, im Prinzip faktisch auch schon irgendwie fast 100% verbreitet ist. Wenn man im Embedded-Bereich ARM verwendet, hat man eventuell noch 32-Bit, weil das die Codierung wieder ein bisschen kompakter macht, wenn man halt nur 4 Byte große Adressen aufschreiben muss im Maschinencode, anstatt 8 Byte große Adressen, macht es die Sache kompakter, was man entweder im tatsächlichen Maschinencode ablegt oder was dann im Arbeitsspeicher abgelegt ist, wenn man irgendwelche Speicheradressen irgendwo referenzieren möchte, dass die ja nur halb so groß sind, kann ein Vorteil sein, wenn man nur sehr wenig Speicher zur Verfügung hat. Genau, wie man hier so sieht, es gibt diverse Designentscheidungen, die implizit in der ISA drinne stecken, wie eben zum Beispiel Adressbreite steckt da drinne, die Anzahl und Größe verfügbarer Register steckt damit drinne, und das wirkt sich dann auf diese Weise aus darauf, wie viel Performance man erreichen kann, wie viel Energieeffizienz man erreichen kann, ob diese ISA sich überhaupt eignet für bestimmte Größenklassen von Systemen, weil wie gesagt, zum Beispiel um die Adressbreite wieder mal als Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt meine Adressbreite auf 32-Bit festlege, heißt das, ich kann maximal 4 GB Speicher ansprechen. Und das ist halt für einen modernen PC oder einen Server einfach vollkommen nutzlos. Mein Gerät hier hat 64 GB RAM. Auf Arbeit haben wir Büchsen, die haben bis zu 12 Terabyte an RAM. Das ist natürlich mit einer 32-Bit-Adresse, die nur 4 GB Speicher adressieren kann, das ist überhaupt nicht ausreichend. Da braucht man dann auf jeden Fall ein 64-Bit-System. Ich glaube, formal würde auch ein 48-Bit-System reichen, aber es hat nie 48-Bit-ISAs gegeben, zumindest nicht, die mir bekannt sind. Vielleicht als akademische Kuriosität oder sowas, aber in der Praxis gibt es halt 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit. Ich glaube auch, das war tatsächlich, wo es mit 8086 damals angefangen hat, also mit der x86-Architektur, dass die Intel-Prozessoren, die es davor gab, 8-Bit-Architekturen waren. Und man ist dann auf 16-Bit gegangen. Das war dann so der Evolutionssprung, der dann mit den 8086 verbunden war. Und dementsprechend war eine neue ISA erforderlich geworden. Und man hatte dann eben eine neue, ja, vom Grund auf entworfen, die dann von den 8086 und dann den Nachfolgeprozessoren 8286, 8386, 8486 und so weiter dann immer weiter fortgeführt wurde und deswegen dann halt allgemein als die x86 ISA bekannt wurde.
Okay, ja.
Ja, also da war einfach das Wachstum der ISA erforderlich, damit man mehr Speicher ansprechen kann und damit dann halt ja auch leistungsstärkere Systeme bauen kann. Andersrum, wie eben gerade schon gesagt, wenn man die Adressbreite klein hält, dann ist das auch eventuell von Vorteil, wenn man sowieso weiß, dass man nicht sehr viel Speicher ansprechen wird. Also zum Beispiel bei der smarten Glühbirne wird man wohl nicht einen 4 GB RAM-Riegel reinstecken können, weil dieser RAM-Riegel größer wäre als die ganze Glühbirne. Da wird man irgendwie einen sehr kleinen Speicher haben und dieses Gerät kann dann halt auch weniger Dinge machen als ein vollwertiger PC, ist dann halt sehr viel stärker eingeschränkt darin, was möglich ist. Da hat man dann wahrscheinlich irgendwie einen Bluetooth-Stack am Laufen und irgendwie halt irgendwie ein festes Programm, was irgendwie da mit der Cloud redet oder was nicht alles, ne? Was auch immer in solchen smarten Dübeln heutzutage abgeht, aber da wird man auch mit einem 32-Bit ISA oder vielleicht sogar mit einem 16-Bit ISA auskommen. Und hat dann eben den Vorteil, dass man dadurch Speicheraufwand sparen kann, dadurch, dass die Adressen, die man im Speicher ablegt, einfach kleiner sind und weniger Platz wegnehmen. Eine andere wichtige Designabwägung, die eine Rolle spielt und die sich in einigen von diesen Namen äußert, die wir hier sehen können. Ich hatte eben schon bei RISC-V erwähnt, dass dieses RISC eine Abkürzung ist, die wir erläutern werden. ARM, hatte ich auch schon erwähnt, ist die Acorn RISC Machine. Ich weiß nicht, ob ich nur Acorn gesagt hatte oder auch die ganze Abkürzung eingeführt hat, aber da steckt auch dieses RISC drin. Was ist dieses RISC? Das ist so eine von zwei Designphilosophien, also so eine Achse, anhand derer von man ISAs bewerten kann. Es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Dichotomie, sondern es ist auch ein Spektrum. Und die Grenzen verschwimmen so ein bisschen in der Praxis. Aber auf der einen Seite steht das sogenannte CISC, Complex Instruction Set Computing. Also ja, rechne mit einem komplizierten Instruktionssatz. Und auf der anderen Seite RISC, Reduced Instruction Set Computing, rechnen mit einem reduzierten Befehlssatz. Und ja, alle diese Prozessoren, die irgendwie RISC genommen haben, nehmen halt für sich ein, dass sie zu der RISC-Seite der Gleichung gehören. Ich glaube irgendwie, nicht sehr viele Plattformen geben damit an, dass sie CISC sind. Ich bin mir nicht sicher, wo Power eigentlich reinfällt. Ich könnte mir vorstellen, von der Intuition her, dass Power auch auf der CISC-Seite sich hier abspielt.
Ich meine, Cisco kommt
aber
ja...
Aber klassischerweise X6...
Cisco kommt ja wahrscheinlich von CISC, oder?
Nee, Cisco ist, glaube ich, ein Eigenname, der... Das kriege ich jetzt auf die Schnelle leider nicht raus. Ah, the name Cisco was derived from the city name San Francisco.
Ach Gott, echt? Okay.
Und das Logo von Cisco ist eine stilisierte Form der Golden Gate Bridge.
Peculiar Incident, okay. Mhm.
Nee, das ist zufällig, die Parallele. Ich weiß noch nicht, ob Cisco ihre eigene ISAs irgendwie hat. Die werden wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ARM oder sowas verbauen in ihren Geräten oder andere Sachen, wer weiß. Jedenfalls CISC und RISC als wesentliche Achse beschreiben, ja, grundsätzlich, wie komplex tatsächlich der Befehlssatz ist. Das steckt da schon in diesem Namen drin, halt entweder rechne mit komplexen Befehlssatz oder mit reduzierten Befehlssatz. Und bei x86 kann man das jetzt zum Beispiel sehen, ja, ich habe hier auch unten da seine Sache verlinkt, wo man vielleicht zu diesem Kontrast ein bisschen sehen kann, wie in verschiedenen ISAs der Add-Befehl dargestellt wird, weil Add ist so eine Sache, die hat eigentlich jede ISA in irgendeiner Form, also irgendwas, um zwei Zahlen zu addieren. Das ist ja eine Aufgabe, die in irgendeiner Form immer wieder vorkommt, also um die man, wenn man einen Prozessor entwirft, eigentlich so gut wie nie drumrum kommt. Und daran kann man vielleicht illustrieren, wie sich CISC und RISC voneinander scheiden. Wenn man hier den ersten Link folgt, sieht man hier die verschiedenen Ausführungen des Add-Befehls in der x86 ISA, spezifisch in der 64-Bit-Variante davon. Und man sieht hier, ich glaube, ich habe das vor der Sendung schon durchgezählt und ich kam hier auf 20 verschiedene Varianten. Ich glaube, es sind sogar 21, wenn ich das hier so richtig zähle. Also es gibt hier sehr viele verschiedene Varianten von diesem Add-Befehl, die alle dann hier auch verschiedene Codierungen haben. Man sieht das dann hier vorne, dieses Ding, was hier Opcode heißt, ist dann die tatsächliche Codierung. Man sieht hier zum Beispiel, die erste Codierung ist 04, gefolgt von einer Sache und 05 gefolgt von einer Sache und so weiter und so fort. Und ja, man hat hier sehr viele Varianten von diesem möglichen Befehl. Die Grundidee davon ist halt, dass es, naja, dass es halt diese Grundfunktion des Addierens gibt, aber man hat ja sehr viele verschiedene Situationen, in denen man irgendwie Addition eventuell durchführen möchte. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich sowas hinschreiben möchte wie A ist gleich B plus C, was ich vorhin schon erwähnte. Und das würde dann halt heißen, man hat diese eventuell drei Register, die halt A, B und C darstellen in dieser jeweiligen Situation. Und man möchte also den Wert von einem Register zu einem anderen Register hinzufügen und das dann in einem dritten Register das Ergebnis ablegen. Das wäre also eine Sache, die man eventuell machen möchte. Und das wäre dann hier, welcher Eintrag wäre das eigentlich hier? Das wäre hier wahrscheinlich der, was hier at r, zum Beispiel at r64 to rm64 heißt. Also die sechstletzte Zeile, glaube ich. Eventuell auch die ganz letzte Zeile. Das ist, wo man zwei 64-Bit-Register zusammen addiert. Nun ist es auch so, dass es in x86 aus Abwärtskompatibilitätsgründen auch Register gibt, die nicht 64-Bit groß sind, sondern 32 und 16 und sogar auch nur 8-Bit. Dementsprechend gibt es dann hier sogar noch die anderen Formen. Also man sieht hier insgesamt irgendwie 10 verschiedene Formen, wie man Register einfach zusammen addieren kann. Und also diese letzten 10 Zeilen von dieser Tabelle. Und dann sieht man diese ganzen anderen Zeilen, in denen ständig in der Beschreibung irgendwo das Wort im vorkommt. Also IMM und dann irgendeine Zahl, also 8, 16 bis 32 wiederum. Und das sind sogenannte Immediates.
Ja.
Das ist also, dass ich in meiner Addition nicht sage, zwei Register sollen addiert werden, sondern ich möchte zu einem Register eine Zahl addieren. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Programmcode sowas aufschreiben würde wie A ist gleich B plus 7, dann wäre halt B mein Register, was ich addiere und 7 ist mein Immediate-Wert. Und das möchte man ja eventuell auch aufschreiben können. Dann ist halt der Befehl, sieht dann halt der Gestalt aus, dass die irgendwo hier am Anfang mit dem entsprechenden Opcode gesagt wird, wie man das ja heute zum Beispiel sehen kann, wenn ich irgendwie sage, nehmen wir als Beispiel hier add immediate 32 to rm32, dann sehe ich hier, das fängt vorne an mit Opcode 81, also 81 ist das erste Byte, wahrscheinlich ist das auch ein Hexadezimal geschrieben, also wäre das dann die Zahl 129 in dem einen Byte drinne. Dann sehe ich hier, ich weiß gar nicht, wie die Notation hier genau gedacht ist, deswegen kann ich das nicht alles komplett beschreiben, aber ja, dann danach folgt dann der entsprechende Wert als einen D, ich glaube, was dann Double heißt. Ach nee, das ist ein D-Word, also auch, ja, ein 32-Bit-Wert, der da einfach dann danach folgt. Und ja, eben dadurch, dass davor diese 81 steht, weiß dann eben der Prozessor, was damit gemeint ist, dass es sich dann hier darum handelt, dass ein entsprechender Wert addiert werden muss. Und ich glaube, es geht dann danach, kann das sein, dass dieses Slash 0 bedeuten soll, welches Register das ist? Und dadurch weiß er dann, dadurch welches Register genannt wird, weiß er dann auch, wie groß das ist, weil es auch denselben Befehl mit 16-Bit gibt. Also ja, man sieht schon, was hier passiert. Einfach dadurch, dass ich hier so ein bisschen rumrätsle, was hier vor sich geht, ist, dass diese Befehle alle ja relativ kompliziert ineinander verschachtelt sind und in dem Fall natürlich auch aufgrund, wie gesagt, von Abwärtskompatibilitätsüberlegungen. Am Anfang gab es halt nur 8- oder 16-Bit-Register und dann irgendwann wurden mal die 32-Bit-Register dazugefügt und irgendwann dann noch die 64-Bit-Register. Das wurde alles noch so als Zusatz zu der Grammatik halt draufgeklebt mit der Zeit. Und das führt halt zu gewissen Komplikationen darin, wie das tatsächlich alles dargestellt wird. Insbesondere, was bei x86 dann der Fall ist, ist, dass die Befehle unterschiedlich lang sind. Und das macht einfach das Dekodieren schwieriger. Das hatten wir in der Folge 11 besprochen, Programmsteuerung im Prozessor, dass ein Maschinenbefehl nicht einfach direkt ausgeführt werden kann, sondern das teilt sich auch in verschiedene Schritte auf innerhalb des Prozessors, wenn dieser Maschinencode gelesen wird, dass erstmal in seiner ersten Phase rausgekriegt werden muss, was ist jetzt eigentlich hier für ein Befehl, der hier vorliegt, wie viele Bytes gehören eigentlich zu diesem Befehl, was geht hier vor sich, das muss erstmal alles auseinandergedröselt werden, also quasi wenn halt der Decoder, der diesen ganzen Schritt vornimmt, dann eben als erstes dieses Byte 81 sieht, dann würde er halt verstehen, ach so, es geht hier um einen Additionsbefehl mit einem Immediate-Wert. Also gucken wir mal, was jetzt als nächstes für ein Register erwähnt ist. Ach so, das ist ein 32-Bit-Register, das heißt, wir müssen noch 4 weitere Byte lesen für den Immediate-Wert. Damit kann das halt alles relativ flexibel aufgebaut werden, ist allerdings dann auch relativ kompliziert umzusetzen, diese ganze Dekodierung, und ist halt im Zweifelsfall auch schwierig abzuschätzen, zum Beispiel, wie weit man nach vorne lesen muss. Und das ist ja eine relevante Frage. Wenn ich mein Programm ausführen will, muss es ja auch zum Beispiel im Prozessor-Cache schon vorliegen. Und eventuell kommt man dann an so eine Stelle ran, wo man dann noch diesen Befehl kurz warten lassen muss, wo man erst noch feststellt, ach so, ich habe jetzt von diesen 7 Bytes, die ich offenbar brauche, nur 4 eingelesen bis jetzt. Mhm. Wir müssen uns noch die nächste Cache-Zeile holen, damit wir überhaupt die letzten 3 Bytes lesen können, um diesen Befehl auszuführen. Also so viel mehr Komplexität kommt da rein. Und wir können das jetzt kontrastieren mit RISC-V, was halt eine RISC-ISA ist, also eine Reduced Instruction Set Computing ISA. Und ich habe hier ein, ja, versucht irgendwie ein Analog zu finden. Bei RISC-V ist es gar nicht so einfach, wenn man nicht einfach sagen kann, das hier ist der feste Befehlsempfang, sondern RISC-V ist so eine Spezifikation aus mehreren Modulen. Man kann sich halt so, je nachdem, was man braucht, auswählen, was man für Funktionen unterstützen möchte. Und ich habe hier als Beispiel rausgegriffen RV32i. Also das ist ein Subset von RISC-V, was 32-Bit-Register hat. Und i heißt dann Integer-Arithmetik, also was halt zum Beispiel sowas, was wir addieren machen kann. Und wir sehen hier, es gibt genau zwei Formen von diesem add, von diesem add-Befehl, und zwar add und add-i. Das eine ist zwei Register zusammen addieren und das in ein drittes Register reinschreiben. Also was ich eben gesagt hatte, a gleich b plus c wird halt in genau sowas übersetzt. Und wenn ich stattdessen habe a gleich b plus 7 zum Beispiel, dann wird hier dieses add-i verwendet, wo dann das dritte Argument ein Immediate-Wert ist. Der Immediate-Wert ist auf 12-Bit begrenzt, also das geht auch nur mit kleineren Zahlen. Das geht nicht mit beliebig großen Zahlen, da muss man ein bisschen Tricksereien anwenden. Aber was der Grund ist, dass das alles so kodiert ist, ist, dass in RISC-V alle Befehle auf 32-Bit begrenzt sind. Also jeder Befehl ist exakt 4 Byte groß und dann wird halt mit diesem verfügbaren Platz gearbeitet. Also es sind halt die ersten paar Bits, sind halt auch wiederum der Opcode in irgendeiner Form. Da wird halt dann zum Beispiel, kann der Decoder dann halt sehen, es handelt sich hier um einen Addierbefehl, also entweder um so ein Add oder ein Add-i. Und dann dementsprechend weiß er dann, dass dann die folgenden so und so viele Bits für das Register stehen, wo es hingeht. So und so viel Bits für das Register, was addiert wird, und dann so und so viel Bits für entweder das zweite Quellregister oder halt für diesen Immediate. Und deswegen ist dieser Immediate-Wert da auf 12 Bit begrenzt, weil eben nicht mehr Platz ist in dem 32-Bit-Befehl. Und das ist natürlich ein limitierender Faktor. Das heißt, man kann nicht so viele wilde Sachen machen, wie das eventuell in x86 der Fall ist. Man hat es wahrscheinlich auch schwieriger, über die Jahre dann eine Abwärtskompatibilität zu pflegen, wenn man zum Beispiel irgendwann auf 128-Bit vielleicht wechseln möchte, wenn 64-Bit mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr genug Platz sein sollten, wird das vielleicht schwieriger. Aber es macht halt die tatsächliche Umsetzung von diesem, zum Beispiel von dieser Decoder-Phase des Prozessors sehr viel einfacher, weil man halt weiß, der Decoder muss immer exakt 4 Byte lesen, nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß noch nicht, eventuell gibt es da dann auch eine Anforderung, dass das passend ausgerichtet sein muss, sodass dann die Cache-Zeilen auch exakt immer mit Befehlen von Anfang bis Ende gefüllt sind, weil die Cache-Zeilen ja dann auch in irgendeiner Form Vielfache von 4 Byte sein werden und dass dann gesagt wird, der Befehl muss immer genau bei der 4-Byte-Grenze beginnen, damit niemals irgendwie ein Befehl über eine Cache-Zeile hinausragt oder sowas. Das wäre ja auch wieder eine Möglichkeit, wie man dann die Implementierung dieser Decoder-Phase zum Beispiel einfacher machen kann.
Okay, ja.
Es soll jetzt natürlich nicht heißen, dass es bei SISC nur darum geht, dass man von jedem Befehl irgendwie 30.000 Optionen irgendwie hat. SISC als solches heißt gerade auch historisch, dass man sehr komplexe Befehle auch irgendwie darstellen kann. Also dass es halt nicht nur um sowas geht wie zwei Zahlen addieren, sondern wir hatten ja auch in der Energieeffizienzfolge, glaube ich, auch schon erwähnt, sowas wie Befehlsatzerweiterung für bestimmte Anwendungsfälle. Und ich glaube, ich hatte als Beispiel genannt AES-NI, also ja, die Native Instructions für AES, für den Verschlüsselungsalgorithmus, dass man dann in dem Fall einen entsprechenden Maschinenbefehl hat, der einfach heißt, führe jetzt den folgenden Teil von dem AES-Algorithmus aus. Und der ist dann halt irgendwie eine relativ wilde Sache, wenn man sich halt so die Beschreibung anguckt, was dann mit normalen CPU-Befehlen vielleicht irgendwie 20, 30 Befehle werden. Aber das ist halt da reingebacken in einen einzigen Befehl. Das ist was man klassischerweise bei SISC vorfindet. Und das ist auch der Grund, warum ich schon vorhin gesagt hatte, diese Grenze zwischen SISC und RISC verschwimmt so ein bisschen in der Praxis. Weil man auch, wenn man auf ARM und sowas unterwegs ist, man derartige Befehle vorfinden wird. Man wird irgendwie Befehle vorfinden, die zum Beispiel so etwas wie eine AES-Verschlüsselung effizient implementieren oder einen SHA-Hash oder eine wie hieß das?
Streuwertfunktion? Eine Streuwertfunktion.
Glaube ich, war der Begriff, ne? Genau. Oder halt, ja, was man normalerweise Hash-Funktion nennt, sowas wie die SHA-Familie von Algorithmen. Oder so etwas wie Videokodierung, insbesondere Videodekodierung, möchte man energieeffizient implementieren. Das macht sich halt sehr viel effizienter, wenn man sagt, wenn man quasi sich diese Spezifikationen von Videocodecs anguckt und dann sagt, hier ist ein Stückchen eines Algorithmus, der immer wieder verwendet wird, den bauen wir jetzt in Hardware nach. Halt sehr viel effizienter, als wenn man diese selben 20 Befehle immer runterschreiben müsste im Code und das müsste der Prozessor halt jedes Mal wieder dekodieren und jeden Schritt einzeln ausführen. Stattdessen backt man das in ein tatsächliches Stückchen Silizium rein, in einen tatsächlich verdrahteten Schaltkreis in der Recheneinheit des Prozessors. Und man sagt dann halt einfach nur, ja, ich möchte jetzt von dem, zum Beispiel von dem H264-Codec Subschritt 17 haben, bitte. Und hier sind meine Eingabedaten, da sollen die Ausgabedaten hin und fertig. Das ist eine Sache, die das Ganze deutlich energieeffizienter macht. Also wenn ich hier meinen MPV, meinen Videoplayer laufen lasse mit Hardwarebeschleunigung, dann sieht man halt, dass die CPU-Belastung nur irgendwie halb so groß ist, wie wenn nicht. Das ist hilfreich.
Das betrifft jetzt aber auch ARM-Prozessoren, die das können, zum Beispiel?
Ja.
Okay, das war mir gar nicht so klar, dass die das sogar auch können.
Mhm. Okay. Ja, ja. Nee, das ist durchaus auch, warum sich neue Videocodecs relativ langsam durchsetzen in der Praxis, ist, dass es erstmal eine Weile dauert, bis halt hinreichend viele Endgeräte dafür die entsprechenden Hardwarebeschleunigungen drin haben, dass es sich für so jemanden wie YouTube oder Netflix lohnt, auch tatsächlich diese Codecs in der Breite anzuwenden. Ja. Also selbst wenn ein neuer Videocodec rauskommt, denn der ist formal auf dem Papier vielleicht 30% schneller als der alte, der zurzeit verwendet wird. Ich glaube, zurzeit ist Stand der Technik VP8 bei YouTube. Selbst wenn jetzt ein neuer Codec rauskommt, der halt 20% schneller wäre, hätte der halt das Problem, dass er die Hardware-Unterstützung nicht hat und dann dadurch halt doch wieder nur halb so schnell ist oder halt doppelt so viel Strom verbraucht, weil er halt in tatsächlichem Code implementiert werden muss und nicht mit Hardware-Unterstützung.
Okay, ja.
Und das ist eben eine Sache, ja, wo dann so ein bisschen dieses Risk-Label von zum Beispiel ARM nicht mehr ganz zutrifft. Ich würde aber schon sagen, ARM ist mehr Risk als nicht. Es hat nicht so wie bei x86 diesen, was wir gesehen hatten, diesen riesigen Sprawl von verschiedenen Varianten von demselben Befehl und solche Sachen. Und ich glaube auch in, ich weiß nicht, ob es in ARM vor Version 8 gab es, glaube ich, verschiedene Codierungsformen. Da konnte man auch schon so eine Codierungsform wählen, die irgendwie auf feste Länge begrenzt ist, wie ich das bei RISC-V beschrieben habe, dass hier der Befehl exakt 32 Bit lang ist, also 4 Byte. Und ich glaube, bei ARM V8, also die, was dann die erste volle 64-Bit-Variante war, ist das dann tatsächlich auch umgesetzt worden, ja, weil es für die Energieeffizienz halt sehr viel besser ist. Und wahrscheinlich, wenn wir dann hier einen Kommentar bekommen von jemandem, der sich besser damit auskennt, mit den Spezifika von ARM. Ich will jetzt auch nicht vorgeben, dass ich der super große Experte bin für Maschinencode. Ich habe vor ewigen Zeiten mein Maschinencode selber geschrieben, aber es ist auch schon ewig her. Es ist nicht eine Sache, die man irgendwie normal machen würde. Also wenn ich mir Maschinencode angucke, ich kann schon so grundsätzlich verstehen, was vor sich geht, zumindest was x86 angeht. Also sowas wie ein Funktionsprolog kann ich schon erkennen, aber ich halte mich nicht für kompetent genug, was das angeht, oder ich habe nicht genug Praxiserfahrung damit, um sagen zu können, irgendwie, ich kann irgendwie Assembler-Code selber runterschreiben. Das so als Sternchen.
Okay.
Was man bei RISC noch erwähnen kann, ist, dadurch, dass RISC weniger Optionen im Befehlssatz anbietet, ist es in manchen Situationen erforderlich, dass man Sachen durch mehr Befehle ausdrückt. Bei diesen Add-Befehl hat man das ja gesehen, dass es da ja sehr viele verschiedene Varianten gibt, irgendwie kreuz und quer verschiedene Varianten von Immediates und so zu kombinieren, die vielleicht auch relativ groß kodiert sind, weil das eben bei x86 kein Problem ist durch die variable Kodierungslänge der Befehle. In RISC-V hingegen, wie gesagt, sind diese Immediates zum Beispiel auf 12-Bit begrenzt. Und wenn man jetzt so etwas sagen möchte, was ist ein 12-Bits? Das sind 4096, was man damit, oder nee, ist das ein mit Vorzeichen oder nicht? Weil wenn es mit Vorzeichen ist, ist es nur bis 2048 plus oder minus. Wenn man jetzt also zum Beispiel sagen möchte, irgendwie A ist gleich B plus, und nicht, wie ich vorhin gesagt habe, im Beispiel 7, sondern wenn wir sagen wollen, 8 ist gleich B plus 4000, dann geht das halt nicht mehr so ohne weiteres mit einem einzigen Befehl. Da muss man halt mit Tricksereien anfangen. Da muss man sich halt erst diesen Wert zusammenbauen in einem Register, bevor man den dann tatsächlich irgendwo verwendet. Also man hätte dann vielleicht da so einen Befehl, der heißt, glaube ich, Load Immediate, wo man einfach nur in ein Register einen Wert reinpacken kann. Und da hat man natürlich dann auch wieder eine Größenbegrenzung. Das ist dann, ich glaube, die Größenbegrenzung ist ein bisschen eine andere. Es könnte irgendwie 20 Bits oder sowas sein, wo man nur ein anderes Register erwähnen muss und deswegen mehr Platz bleibt in dem 32 Bit von dem Befehl. Wenn man dann wiederum noch eine größere Zahl haben will, muss man dann Tricksereien anwenden, dass man erst eine kleinere Zahl reinschreibt, die dann mit was multipliziert und dann noch was anderes eventuell dazu addiert. Also man muss sich einfach den richtigen Wert zusammenbauen. Und das ist eine Sache, die der Programmierer als solcher gar nicht merkt, weil das der Compiler einfach macht. Man schreibt halt dahin A ist gleich B plus 1.000.000 und dann kriegt halt der Compiler raus, wie er das hinbekommt, dass die in der richtigen, im richtigen Moment halt 1.000.000 in einem Register steht, um verwendet zu werden. Ja. Das wird dann halt geklärt. Dafür wird der entsprechende Maschinencode automatisch generiert. Aber ja, das führt dann halt dazu, dass im Zweifelsfall die Menge von Maschinencode, die generiert wird, mehr ist. Also da kauft man sich halt die geringe Komplexität der CPU, eventuell damit, dass die Programmdatei dann am Ende größer ist. Und das ist auch eine durchaus relevante Abwägung, weil für einige Optimierungen, und das ist durchaus eine relevante Sache, weil es durchaus hilft, wenn die Programmdatei möglichst klein ist. Das ist, glaube ich, so eine Kunst, die ist ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit in der Software. Also man hatte so noch vor, ich glaube irgendwie, war nicht das erste Pokémon, glaube ich, für den Gameboy, war irgendwie wahnwitzig, weil das 256 Kilobyte Speicher in der Cartridge hatte, also noch so ein extra Prozessor dran geklebt war. Und dadurch konnte diese wahnwitzig riesige Welt von Kanto da abgebildet werden. Und das ist natürlich irrwitzig, sich das heute vorzustellen, dass 256 Kilobyte damals riesig groß waren. Die Programme, die wir auf Arbeit so erzeugen, halt, wir schreiben irgendwie 10.000 Zeilen Code oder sowas hin und dann kommt halt ein Programm raus, was am Ende 5 Megabyte groß ist, weil da halt einfach so viel Klumpatsch mit drin ist von irgendwelchen Funktionen aus der Standardbibliothek, die damit reinkompiliert werden. Und man fühlt das irgendwie nicht mehr so richtig, wie riesig dieser ganze Kram eigentlich ist. Aber grundsätzlich wäre es tatsächlich für viel Optimierung sinnvoll, wenn einfach weniger Programmcode imitiert wird. Also viele Optimierungen basieren darauf, dass man einfach den Maschinencode kompakter hinschreibt, als wenn man es auf eine naive Weise übersetzen würde. Also wenn man zum Beispiel einfach immer sagen würde, A ist gleich B plus C, muss immer ein Add-Befehl sein mit den entsprechenden drei Argumenten, sondern man kann dann irgendwie anfangen, Tricks reinzumachen und zu sagen, ich wähle meine Register clevererweise so, dass ich mir bestimmte Verschiebeoperationen sparen kann und solche Sachen. Das ist viel von dem, was die Optimierungen sind, die Compiler so machen intern. Und viel von dem wirkt sich einfach in der Weise aus, dass einfach weniger Code da ist. Und das heißt dann halt auch zum Beispiel, ich hatte jetzt eben erwähnt, dass man, wenn man ein Programm ausführt, diesen Maschinencode halt immer erst in den Prozessor-Cache laden muss. Und wenn natürlich weniger Programmcode da ist, muss man auch weniger in den Prozessor-Cache reinladen. Das heißt, man hat weniger Leser- und Schreibvorgänge im Speicher und die Sache hat eine größere Schwupplizität.
Ja, okay.
Das könnte man dann wieder als Argument für CISC nehmen, dass das halt auf der Weise sich dann auszahlt, wenn man halt sehr viele komplexe Fehler hat, kann man damit interessante Tricksereien machen, um Programmcode zu optimieren. Gerade bei, ich weiß gar nicht, wie das bei ARM ist. Nee, ARM hat auch SIMD-Instruktionen. Das ist so eine Sache, die hatte in den späten 90er Jahren angefangen bei x86, damals mit den Pentium-Prozessoren. Da gab es dann diese ersten Befehlssatzerweiterungen, die hießen damals Multimedia-Extensions, MMX. Und später gab es dann noch eine weitere und das waren hauptsächlich so solche sogenannten SIMD-Instruktionen. Kann sein, dass wir es auch schon mal irgendwann mal besprochen hatten. SIMD heißt Single Instruction Multiple Data. Also, dass man halt zum Beispiel nicht sagt, irgendwie, ich addiere jetzt zwei Zahlen, sondern dass man stattdessen sagt, ich habe zwei Sets von vier Zahlen jeweils und ich addiere die paarweise zusammen. Also zum Beispiel so, wie wenn ich halt eine Vektoraddition machen will, dann muss ich die X-Koordinate miteinander addieren und die Y-Koordinate und die Z-Koordinate und so weiter. Ne? Mhm. Und in dem Fall war das dann, glaube ich, meistens ist es dann wie so zwei oder vier oder acht Zahlen, die man gleichzeitig addieren kann. Dafür hat man dann spezielle Register, die halt auch dann dementsprechend zum Beispiel 512 Bit groß sind, damit acht Zahlen zu 64 Bit jeweils reinpassen können. Und dann hat man halt nur einen einzigen Befehl, der acht Additionen mit einmal macht, was einmal natürlich dafür da ist, dass das dann sehr viel schneller laufen kann, weil es nur einmal dekodiert werden muss, der Befehl, und kann dann halt einmal auf acht verschiedenen Zahlen ausgeführt werden. Und das ist so ein ganzes Feld von Compiler-Optimierungen, die auf diesen Tricksereien basieren, die man mit SIMD erreichen kann. Was man auch zum Beispiel dann für sowas wie Textparsing verwenden kann, dass man einfach sagen kann, man möchte wie so einen, vielleicht einen String finden, der mit Anführungszeichen begrenzt ist und dann hat man eine effizientere Suchroutine, mit der man Anführungszeichen suchen kann, aber man guckt sich immer acht Zeichen mit einmal an, weil es halt im Prinzip auch nur acht Zahlen sind, die man gleichzeitig halt vergleichen kann mit solchen SIMD-Instruktionen. Das ist auch so eine Form von Optimierung, die gemacht wird. Das ist auch tatsächlich dann so ein Fall, wo tatsächlich die Programmierer von solchen Bibliotheken von Hand solchen Assembler-Code schreiben, wo man sich nicht nur darauf verlässt, was der Compiler erzeugt, sondern man sagt, ich habe jetzt hier ein extrem spezifisches Problem, was nach einer extrem spezifischen Lösung sucht und dementsprechend schreibe ich dann diesen Assembler-Code mal von Hand runter, anstatt mir das vom Compiler erzeugen zu lassen oder quasi zumindest die interessanten Teile schreibe ich selber runter und der Compiler fügt dann halt nur den Rest drumherum ein.
Okay, ja.
Genau, ich habe im Prinzip alles erwähnt, was ich hier noch in meinem letzten Absatz irgendwie hatte, Abwägung zwischen Energieeffizienz und Performance. Ich denke mal, wir können eigentlich hier, man kann hier noch so ein paar Fußnoten rangeben. x86 insbesondere, da ist mir auch bekannt, dass die etwas machen namens Micro-Op-Splitting und Macro-Op-Fusion. Dass also die Befehle, die im Befehlssatz drin stehen, die tatsächlich im Maschinencode vorkommen, dass diese vom Instruktionsdecoder im Prozessor nochmal eventuell weiter zerlegt werden in Micro-Operations oder bestimmte häufig vorkommende Befehlssequenzen werden zu Gruppen zusammenfusioniert. Also was ich eben schon so gesagt hatte mit der Hardware-Unterstützung für Dinge, dass man eben so eine Sequenz von vielleicht 20 Befehlen, die in so einem AES-Algorithmus vorkommen, als einen Befehl vorgibt im Befehlssatz. Das ist auf einer kleineren Skala auch im Prozessor selber implementiert, ohne dass da der Programmierer davon Bescheid weiß, dass eventuell bei Intel einfach bekannt ist, ja, es kommt halt mir relativ häufig vor in bestimmten Programmen, dass eine Addition und dann eine Multiplikation gemacht wird in der folgenden Kombination oder so, was auch immer. Und dann wird dementsprechend entschieden, dass der Decoder jetzt aufgemotzt wird und so eine Kombination erkennen kann und dann sofort sehen kann, ah, das ist eine bekannte Kombination, hierfür habe ich einen expliziten Schaltkreis, wenn ich das hier zusammenführe zu einer solchen Makrooperation. Das passiert im Prozessor selber drinne, davon merkt der Nutzer davon hoffentlich nichts, wenn es richtig gemacht ist. Mhm. Und steigert dann halt damit die Performance. Ich weiß nicht, ob das bei ARM-Prozessoren mittlerweile auch der Fall ist. Ich könnte es mir eigentlich gut vorstellen, weil das halt eine signifikante Möglichkeit für Optimierung ist. Dieses Zerlegen in kleinere Teilschritte, also Micro-Operations, kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, weil das mit einem RISC-Befehlsatz eigentlich ja schon einfach in der ISA selber gemacht ist, dass es quasi schon immer in die minimalen Schritte zerlegt
ist. Das ist schon atomar. Mhm. Okay.
Das ist schon ja so weit, wie das irgendwie sinnfällig ist, atomar. Aber ich will mich auch nicht komplett versteifen, um zu sagen, es passiert auf gar keinen Fall. Ich kenne noch nicht jeden ARM-Befehl persönlich.
Ja.
Makro-Operation-Fusion könnte ich mir vorstellen, dass das in heutigen entsprechenden Prozessoren von ARM auch stattfindet. Also zumindest die größeren ARM-Prozessoren. Vielleicht nicht die so eine Preisklasse über smarte Glühbirne sind, aber die in High-End-Smartphones und Tablets und so weiter drin sind, da alle mal. Oder die Apple Macs und so weiter.
Ja, ich finde es allgemein halt irgendwie recht spannend, weil, ich meine, wir hatten das Thema schon jetzt ein paar Mal. Der einzige Weg, effizienter zu werden, ist weniger zu tun.
Ja.
Und das sind halt irgendwie alles so verschiedene Wege, weniger zu tun. Ja, teilweise mit ein wenig mehr Vorbereitungsaufwand, wenn man eben erst so das in Mikros oder zerlegen muss oder zu Makros zusammenfassen muss oder sowas. Aber das ist am Ende immer eine interessante Sache.
Auch das, was ich mit SIMD gesagt hatte, ne? Wenn man sowas hat wie einen Befehl, der 8 Paare von Zahlen addieren kann,
genau.
Mhm. Das fällt trotzdem noch unter dieses Diktum, optimieren heißt weniger machen. Selbst wenn ich nur 7 Zahlen addieren muss in der Situation, wo ich mich gerade befinde, kann es halt dann trotzdem sinnvoll sein, bei der 8 einfach 0 einzutragen und das Ergebnis zu ignorieren, weil ich mir trotzdem im Vergleich dazu 7 mal add zu schreiben, schreibe ich halt nur einmal diesen SIMD-add-Befehl hin und habe mir dann halt das Dekodieren von 6 Befehlen gespart. Ja. Also auch da wiederum ist es, man muss halt wissen, es ist natürlich jetzt ein bisschen tautologisch, ne, dieser Spruch, man muss halt immer sehen, quasi, was die Sache ist, die man an der Stelle tatsächlich vermeidet, aber optimieren heißt ja, Dinge wegzulassen, die man nicht braucht.
Ja. Hältst du es für möglich, dass ARM über die Jahre genauso viel, sag ich mal, Legacy-Zeug aufgabelt, dass die Vorteile irgendwann verschwinden?
Bei ARM gibt es nicht so eine Kultur, wie das bei x86 der Fall ist, dass alte Programme weiter funktionieren müssen.
Okay.
Das hat Intel irgendwann mal als Selling Point identifiziert und Microsoft hat das auch übernommen. Dass du kannst halt bei, ich weiß nicht, ob das bei Windows 10 oder bei Windows 11 immer noch exakt so der Fall ist, aber unter auf jeden Fall Windows XP oder sowas konntest du mit relativ wenig Aufwand auch DOS-Binaries noch zum Laufen kriegen. Und berühmtermaßen hat Microsoft gerade bei Windows 95 und 98 extrem viel Wert darauf gelegt, dass dieser alte DOS-Kram alles noch weiterläuft, mhm. weil das halt, ja, weil das gerade so eine Plattform war, auf der diese Arbeitsweise etabliert wurde, dass Leute Software kaufen und die dann halt auch über die Rechner halt hinweg mitnehmen und auf den neueren Rechnern weiterverwenden. Und diese Kultur gibt's einfach auf ARM nicht so richtig. Wir sind halt da ja heutzutage im Smartphone-Zeitalter und da kriegst du sowieso deine Apps aus dem App-Store und du kriegst das im Zweifelsfall gar nicht mit, dass die Dinger einfach für neuere ARM-Versionen dann neu kompiliert wurden. Also es gab durchaus auch entsprechende Bruchkanten, dass als, wie gesagt, von 32-Bit auf 64-Bit umgestellt wurde bei ARM, dass das halt berühmtermaßen halt Neukompilierung von Apps erfordert hat und dass da manche alte Apps dann halt rausgefallen sind irgendwann aus dem App Store. Hm,
ja.
Sowohl bei Android als auch bei Apple, weil dann halt gesagt wurde, ab jetzt sind halt nur noch Apps im App Store zugelassen, die halt auch für 64-Bit kompiliert sind. Und damit war das halt für ARM immer sehr viel einfacher, alte Zöpfe abzuschneiden.
Ja.
Also was ich erwähnt hatte, ich glaube die ARM, die A64 ISA, die unter ARM 8 verwendet wird und später, die hat natürlich eine Erbfolge, die aus den früheren ARM-ISAs abgeleitet ist, aber die ist nicht binär kompatibel. Und das macht die Sache einfacher, wenn man nicht so viel Blödsinn mitschleifen muss aus den 80er Jahren.
Ja, klar, okay. Das ist ja auch so ein Thema, das wir schon öfter hatten. Naja, okay.
Ich meine, man muss da immer ein bisschen Gefühl dafür haben, weil nur weil eine Sache alt ist, ist sie ja nicht schlecht.
Nein, nein.
Dass ich irgendwie meine Unix-Tools auf der Kommandozeile zur Verfügung habe, ist objektiv hilfreich. Wir haben erst gerade vor Beginn dieser Folge hier mal wieder Unix-Tools verwendet, um in dem Fall aus unserer Episodenliste hier raus zu extrahieren, ob wir schon mal Sprachen doppelt hatten. Stellt sich raus, wir hatten schon mal Sprachen doppelt in der Begrüßung. Und das ist ja Technologie aus den 70er Jahren, die einfach noch super funktioniert und die ich wahrscheinlich in 40 Jahren noch genauso verwenden werde. Und die Leute werden sich anderen noch darüber aufregen, über die problematischen Designentscheidungen, die damit verknüpft sind. Ich will ja nicht sagen, dass der klassische Satz an Unix-Befehlen einfach perfekt ist, aber er ist gut genug. Und das ist ein Zopf, den möchte ich ungern abschneiden.
Sehr gut. Na wunderbar.
Überhaupt, glaube ich, wird das ja sogar noch einfacher, dass dieser alte Kram noch weiter Bestand hat im Zeitalter von KI. Weil die KI natürlich sehr, sehr viele Beispiele irgendwie in ihrem Trainingsdatensatz hat, wie man mit den alten Unix-Utilities umgeht. Das ist ja sowieso nur eine Frage, die ich mir nicht so richtig klar bin, ob es eigentlich jetzt in den nächsten Jahren oder so für neue Programmiersprachen extrem schwierig wird, sich durchzusetzen, weil man eine signifikante Menge von Programmierern hat, die nur mit KI-Unterstützung programmieren. Und die KI kommt nur dann mit einer Programmiersprache klar, wenn sie halt sehr viele Beispiele davon gesehen hat, wie diese Programmiersprache verwendet wird. Das könnte zu einer Ossifikation führen, dass einfach keine neuen Programmiersprachen sich mehr durchsetzen können, weil nicht schon Millionen von Beispielprogrammen im Trainingsdatensatz der KIs enthalten sind.
Interessanter Punkt, okay.
Das ist dann, glaube ich, eine Entwicklung, die können wir dann vielleicht in Folge 200 oder so aufgreifen. Das wäre mal eine Sache, die man machen kann, dass man, wenn wir dann irgendwie bei Folge 200 oder so sind, machen wir mal eine ganze Rückschau mit Zukunftsvorhersagen, die ich gegeben habe.
Ich hoffe, du hast dir das alles notiert.
Und dann gucken, was dann bis daraus geworfen wird. Ne, das jagen wir dann alles durch die KI durch zum Transkribieren und dann, ne? Na klar. Mhm. Bis dahin funktionieren die vielleicht ordentlich.
Okay.
Vielleicht die nächste Vorhersage.
Gut.
Ich würde sagen, die nächste Folge programmieren wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.